Mein Mann Volker wollte neulich unser Auto abholen aus der Werkstatt. Jetzt war es noch nicht ganz fertig und dann hat er einfach nur so eine Stunde für sich Zeit gehabt. Dann ist er zu unserem Elektrofachmarkt. Ich denke, ich gucke einfach mal ein bisschen rum. Dann ist ein freundlicher Mitarbeiter gekommen und hat gefragt, ob er ihm helfen kann. Und dann sagt er, ich möchte bloß mal ein bisschen gucken, was es so alles gibt. Was es so alles gibt, was ich nicht brauche. Genau, einfach mal aussortieren, was man nicht braucht. Wie auf meinem Bild diese schwarze Bübele, die durch ein Sieb fallet und nach unten verschwindet. Weg damit. Und oben bleiben nur diese große, bunte, schöne Sache hängen, wie diese Steine, die auf dem Bild drauf sind. Vielleicht könnte es Edelsteine sein oder Bombole, Smarties, hat neulich jemand gesagt. Gutes halt, Schönes, Notwendiges, Nützliches, Brauchbares. Dieses Jahr stammt die Jahreslosung wieder aus dem Brief von Paulus, wie letztes Jahr auch. Und diesmal richtet sich dieser Brief an die Gemeinde von Thessalonich. Das war wohl eine der ersten Gemeinden, die Paulus zusammen mit Silas und Timotheus gründet hat, so circa 51 nach Christus. Und Paulus hat von dort ganz schnell fliehen müssen vor seine Verfolger. Die wollten ihm ans Leben. Und zurückgeblieben ist nur eine ganz junge Gemeinde, die jetzt ein bisschen führerlos war und ganz, ja, vielleicht so unsicher wie in Babyschuh unterwegs war. Und da hat so vieles gegeben, was die Leute verunsichert hat und was sie irritiert hat. Da waren so viele Einflüsse von außen. Sie waren so viel Anfeindungen ausgesetzt. Ja, sie wurden stark bedrängt und auch verfolgt. Einmal von den eifernden Juden, dann waren es auch wütende Griechen und natürlich diese römische Instanz, die haben ihnen sehr zugesetzt und zu schaffen gemacht. Und irritierend war jetzt auch, dass da sich manche Leute, manche Irrlehrer in die Gemeinde eingemischt haben. Und die haben behauptet, sie könnten direkt von Jesus Weissagungen weitergeben. Und jetzt war Paulus etwas besorgt um seine neue Geschwister und hat ihnen in diesem Brief ganz ausführliche Anweisungen und Richtlinien gegeben, wie sie ihr so nun neues Christenleben gestalten können. Und er stärkt sie im Glauben und ermutigt sie, einfach das Ziel im Blick zu behalten. Der Messias kommt wieder. Guckt nicht auf eure Umstände oder auf eure Missstände, sondern konzentriert euch auf das, was euch Cooles erwartet. Und haltet daran fest, was ihr von Jesus gelernt habt. Und vor allem, ja, ermutigt und stärkt einander in aller Bedrängnis. Und haltet vor allem zusammen. Seine Ermahnungen und Ermutigungen, die mündet am Schluss von seinem Brief eben in diesem Jahreslosungsvers. Prüft alles und behaltet das Gute. Schon wieder eine Aufforderung. Und schon wieder mal alles, wir kennen es vielleicht noch vom letzten Jahr, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, vielleicht haben sie es noch im Ohr. Schon wieder mal alles. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Oje, lieber Paulus, das schafft ja wohl keiner. Was für ein Anspruch. Und Paulus, er gibt es ja selber zu im Römerbrief, der hat es ja auch nicht geschafft. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Ich finde es toll, dass er das so ehrlich zugibt und vor allem, dass wir das in der Bibel lesen können. Und überhaupt, was ist denn schon gut? Was ist gut für mich? Was ist gut für meine Mitmenschen? Was ist gut für die Welt? Und was ich als gut bezeichne, das ist für einen anderen nur lang nicht gut. Und wer setzt denn den Maßstab, was gut ist? An was oder an wem kann ich mich orientieren? Und wie kann ich prüfen? Wie unterscheiden? Meine bildliche Darstellung, die kommt ja schon ein bisschen einfach daher. Ja, so hätte ich es gern. Alles, was auf mich einströmt, was da so in mein Leben fällt, das kann von mir so ganz klar und deutlich unterschieden werden. Eben das Gute, das ist das offensichtlich Große, Bunte, Leuchtende und klar Erkennbare. Und das wird behalten und aufgefangen. Und das Böse und Schlechte, das ist schwarz, klein und unansehnlich. Und diesen Krust kann man getrost fallen lassen. So sieht es in meiner kleinen, naiven, verspielten, heilen Steffi-Welt aus. Und ich hab's gut, finde ich. Ich bin ja Künstlerin und ich kann mir meine Welt malen, wie sie mir gefällt. Aber unsere Wirklichkeit und unsere Erfahrung, ja, die zeigen leider was ganz anderes. Wie oft kommt was so gut daher, was sich im Nachhinein als Fehler oder als Enttäuschung entpuppt? Und wie oft lassen wir uns von schönen Versprechen und scheinbar Perfektem auch blenden? Man erinnert uns ganz am Anfang damals, am Anfang hat Gott alles gut gemacht. Es war alles perfekt. Und der Mensch hat sogar das Prädikat sehr gut gekriegt. Und dieser sehr gute Mensch, zumindest der weibliche Teil, lässt sich verführen. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen war. Und das Angebot, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist, das scheint einfach zu verlockend. Ein fataler Irrtum, wie wir wissen. Da hat der Mensch einfach mal kurz das Paradies verspielt und wir hängen alle mit drin. Oder andersrum, wenn was mir erstmal als ungut oder unbrauchbar beiseite schiebt, was uns in den Kram passt und uns wie eine Zumutung daherkommt, das ist manchmal genau das Richtige und Notwendige. In Jesaja 53 steht, er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Tatsächlich wird uns hier unsere Rettung aus der Gottverlorenheit beschrieben. Und hier wird vorhergesagt, wie Jesus durch seinen Tod am Kreuz unsere Schuld auf sich nehmen wird, um uns wieder mit Gott zusammenzubringen. Dieses Kreuz. Hier auf der Karte, die Sie vor sich hin, sehen Sie vielleicht dieses goldene Kreuz. Es spannt sich praktisch über den Rand vom Sieb. Und das Sieb könnte ein Symbol sein für unser Leben. Und das Kreuz, das scheint es zu umarmen. Er, Jesus, ist mit dabei. Und irgendwie scheint es auch so, als würde das Sieb so im Kreis bewegt und vielleicht auch erschüttert. Und genauso fühlt es sich doch manchmal an. Wir werden durchgeschüttelt, durcheinandergebracht, verunsichert. Und irgendwie scheint sich unsere Welt immer schneller zu drehen und da wird es einem ja gerade schwindelig, gell? Wie so ein Karussell. Wir werden wie rausgeschleudert ins Ungewisse und ins Haltlose. Aber da ist das Kreuz. Es ist da und es bleibt da. Es bleibt mit uns verbunden. Und jemand hat gesagt, dieser Ring, von dem Sieb, das könnte auch, sieht eigentlich auch aus wie ein Ring, so ein Ehering, also Verbundenheit, Treue. Er, Jesus, bleibt uns treu, er hat alles im Griff, er ist eine feste Instanz. Dieses Kreuz mit dem Linksbalken schmiegt es sich an den Siebrand und der Querbalken, der reicht so ins Innere rein und mischt sich in diesen Siebvorgang mit ein. Wie so ein goldener Richtungsweiser oder ein Hirtestab vielleicht, ein zweischneidiges Schwert, das Gut vom Böse trennt und scheidet. Und Jesus sagt, du Mensch, du kleiner Mensch, du kannst doch oft gar nicht unterscheiden, was gut und böse ist. Du brauchst mich, benutz mich doch als Indikator. Und durch meinen Heiligen Geist will ich dich leiten. Wie wir damals von unseren Eltern gelernt haben, was richtig und was falsch ist, was uns förderlich oder schädlich ist, so will uns der Heilige Geist wie an die Hand nehmen. Wie so ein Kind, was man ins Leben begleitet. Der Heilige Geist, das ist die Kraft, durch die Gott in der Welt wirkt, in uns wirkt. Und Paulus schärft seine Leute ein, unterdrückt das Wirken vom Heiligen Geist nicht. Das heißt, lasst doch der Kraft Gottes, seinem Geist, in euch freien Lauf. Und weiter heißt es, und wenn er durch einen Propheten zu euch redet, dann nehmt das ernst. Jetzt sind wir hier, ja, in unserer Landeskirche, ich bin da ein bisschen vorsichtig, der Begriff Prophetie ist für uns ja manchmal ein bisschen komisch. Also ist irgendwie was Befremdliches. Aber prophetisch Rede, das heißt ja nicht, dass wir aus dem Kaffeesatz die Zukunft lesen, sondern es ist das, was Gott einem Menschen für eine bestimmte Situation oder Person sagt. Dabei geht es immer, immer um Erbauung, um Stärkung, um Vorwärtskommen. Einmal für einzelne Leute, aber auch für die Gemeinde. Rechnen wir eigentlich da damit, dass Gott redet, dass er mit uns Kontakt aufnimmt und uns ernst nimmt? Nehmen wir Gott ernst? Manchmal denke ich mir, redet in unsere Gebete ganz viel. Wir sagen Gott, was wir gern hättet, was wir brauchen. Wir bittet und klaget und jammert und man hat ihm Vorschläge, wie er unsere Umstände und Missstände regeln soll. Und das ist ja gerade so, wie wenn ich jemand anrufe und ihm alles Mögliche erzähle und ihm vielleicht auch aufs Vorjammer, wie es mir gerade geht, und dann auflege, ohne zu erwarte, dass der andere mir auch noch was sagt. Gespräch beendet oder eher Monolog beendet. Ja, mir erwartet schon gar, dass mir eine Antwort oder vielleicht sogar eine Anweisung kriegt. Aber tatsächlich möchte Gott sich mitteilen. Eben durch seinen Geist. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Seminar besucht zum Thema hörendes Gebet. Hat sich schon so ein bisschen spektakulär angehört, aber mir wurde dort ganz sensibel und auch ja, einfach souverän angekleidet und mit dem Thema vertraut gemacht. Und wir haben damals gelernt, Gottes Rede ist ganz oft nicht so spektakulär oder akustisch zu hören. Es ist vielmehr das normale Gespräch. Das ganz normale Gespräch, Rede, hinhöre. Und Gott redet eher leise, unaufdringlich, vorsichtig und hinhaltend. Und wir hören mit unseren Herzensohren. Und plötzlich kriegen wir so einen Gedanke, der so ganz frisch und neu daherkommt. Und man merkt, ey, der ist jetzt nicht von mir. Oder es kommt uns ein Liedvers in den Sinn oder eine Bibelstelle, ein Wort. Oder wir entdecken etwas in der Natur, was uns einfach plötzlich die Augen auftut oder die Ohren. Oder es gibt einen Menschen, der uns was sagt, was wir genau in diesem Moment, in dieser Situation brauchen. Und das Coole ist, Gott redet immer so, dass wir es kapieren. Und er redet mit jedem anders. Und ganz ehrlich, ohne dieses hörende Gebet könnte ich solche Bilder auch gar nicht malen. Ich habe doch keine Ahnung, was Gott wichtig ist und welches Symbol ich benutzen soll und was ich malen soll, damit es die Leute anspricht. Ich bin einfach von Gottes Idee abhängig, bin von seinen Malvorschlägen abhängig, weil plötzlich tauchen die in meine Gedanken auf. Und würde ich mich von meiner Angst leiden lassen, würde ich bestimmt keine Bilder veröffentlichen, weil ich ja denke, ich kann es gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich kann andere bloß enttäuschen. Da bin ich davon überzeugt. Ich kann bloß enttäuschen. Ich bin nicht gut genug. Und ganz bestimmt würde ich auch nicht hier stehen, weil von Haus aus bin ich eher ängstlich. Vor viele Leute was sagen, war für mich immer der Horror. Und doch, meine Bilder werden publiziert und ich werde immer wieder in Gottesdienste eingeladen. Weil da eine Stimme, eine andere Autorität über mir sagt, doch, du machst es. Du gehst da rein mit deiner Angst und ich bin mit dabei. Und diese Herausforderungen, die hören ja nicht auf. Ich bin ja immer wieder unterwegs und werde immer wieder neu angefragt. Es gibt immer wieder neue Aufträge, wo ich denke, oh, das habe ich aber noch nie gemacht. Mal sehen, wie das gehen soll. Dieser Heilige Geist, der ist wie so ein Schubsgeist, ein Aufrüttler, ein Zumuter und ein Ermutiger. Dieses Hinhören muss man tatsächlich einüben. Wie neue Vokabeln, wenn man neue Sprache lernt, dann muss man halt die Vokabeln üben. So lang, bis das ein Automatismus wird und bis es selbstverständlich wird. So ganz normal, in alle Lebenslagen. Das meint Paulus vielleicht mit betet ohne Unterlass. Ich weiß, dass viele Angst haben vor dieser Art von Gebet. Das ist vielleicht so Angst vor Kontrollverlust, Angst davor, sich so richtig fallen zu lassen und sich Gott ganz hinzugeben. Manchmal auch die Angst, da könnten andere Kräfte und Mächte sich mit einmischen. Und genau da sind wir bei unserem Thema. Prüfet alles und behaltet das Gute. Jetzt können wir gerade noch mal auf das Bild gucken. Das Sieb steht also, da könnte für unser Leben standen und diese viele Bobbel, die bunte und die schwarze, die stehen eben für alles, was auf uns einströmt, was wir hören, sehen, wahrnehmen, fühlen und denken. Das sind einmal die äußeren Einflüsse und aber dann auch das, was so diese Stimme und Regungen in unserem Inneren. Und jetzt geht es ans Aussortieren. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, das heißt, die werden irgendwann mal wieder ausgeschieden, die rutschen durch. Die Gute, das sind die Erbauliche, die Stärkende und die sind die tröstende Stimme. Das sind die Wertschätzende und die hilfreiche Wahrnehmungen. Und die dürfen wir auffangen und behalten. Der Heilige Geist, der warnt uns aber auch. Er will uns ja schützen, er korrigiert uns auch oft. Er macht uns auf schlechte Verhaltens- und Denkweisen aufmerksam. Aber es ist immer so, dass wir das Gefühl haben, in einen wärmenden Mantel reinzuschlüpfen. Es ist immer, immer liebevoll, immer aufbauend und nie kleinmachend. Und die Schlechte dagegen sind die Abwertende, das sind diese Nörglerische, die Schimpfende und die Ärgerliche Stimme, die Neidische, die Nachtragende, die Verächtliche Stimme, die Stimme, die uns verunsichert und die uns Angst macht, die uns durcheinander bringt und unseren inneren Frieden raubt. Und die gilt es rauszuschmeißen und auszusortieren. Und ich glaube, es gibt viel rauszuschmeißen. Kann bloß von mir ausgegangen, was ich manchmal motze und schimpfe und rumstinke. Ich kann mich ganz furchtbar ärgern und aufregen. Und ich lege meinen Finger immer aufs Schlechte. Und wie oft ist es bei mir gerade umgedreht? Ich behalte das Blöde, das Negative und das Gute fällt durch mein Sieb durch. Und das tut mir überhaupt nicht gut. Und wie anfangs schon erwähnt, über was oder über wen ich die Nase rümpfe und verachte, das hält Gott für wertvoll und gut. Er dreht meine Beurteilung gerade mal auf den Kopf. Wir lesen in der Bibel, dass Gott gerade das Schwache, das Kleine und das Wehrlose auswählt. Was uns dumm und nichtig erscheint, gerade das ist ihm kostbar und wertvoll und das benutzt er für seine Zwecke. Da könnte man das Bild gerade mal auf den Kopf drehen, dann sieht es gerade andersrum aus. Gell? Das Schwarze, was mir so für nicht gut halte, das fällt da durch und wird von Gott kostbar gemacht. Das ist so verwirrend. Verwirrend für uns, aber nicht für Gott. Er hat alles im Griff und hat gerade schon das Gesamtbild vor Augen. Er hat schon das Ziel im Blick. Und er bereitet schon mal alles vor für unsere Zukunft bei ihm, für unsere himmlische Heimat, in der wir wieder mit ihm zusammen sein werden, wie es am Anfang war. Und wie gut, dass Gott uns sein Wort zur Verfügung stellt. Sein Wort, die Bibel. Wenn man da drin lesen, spricht er mit uns. Er zeigt uns, was ihm wichtig ist und wie er sich so ein Leben mit ihm und für ihn vorstellt. Eine spannende Sache. Da gibt es immer wieder neue Entdeckungen, Aha-Erlebnisse. Sein Wort ist uns wie so eine Leuchte an unserem Fuß und ein Licht auf unserem Weg. Er beleuchtet immer den nächsten Schritt, den wir gehen sollen. Und Gottes Wort hilft uns, dass wir in dem Dunkel oder Ungewissen tappen und uns verlaufen. Es ist ihm so sehr wichtig, dass wir unterscheiden lernen. Einmal, was macht lebendig, was bringt Friede, wo ist Liebe drin, aber was ist tot ohne Leben und bringt mich und andere nicht weiter und schadet unserer Seele. Dieses Sieb auf dem Bild, das scheint ja in Bewegung zu sein und das zeigt auch diese Ringe drumherum. Ich darf in Bewegung bleiben, ich darf ausprobieren, ich darf abwägen und ich darf Fehler machen. Ich darf Neues lernen, ich darf lebendig sein. Und Gott ist mit dabei. Er, der Allmächtige, der König der Welt, der Alleingute und Vollkommene, der will unser alleiniger Ratgeber und Sortierer sein. Deshalb sind am oberen Rand, vielleicht sehen Sie es, goldene Zacken gemalt. Und die sollen an diese Krone erinnern. Und dieser goldene Rand, der ist an manchen Stellen auch durchbrochen. Könnte ja sein, dass das die Situationen, die Momente sind, in denen wir mal wieder meinen, alles alleine zu schaffen ohne Gott. Aber er ist großzügig. Unser Gott ist echt großzügig, weitherzig, einladend, nicht engstirnig. Und er kommt nicht mit der moralischen Keule ums Eck, wenn es bei uns mal wieder klemmt und wir es mal wieder nicht nachkriegen. Deshalb ist der Siebboden auch etwas locker und weit gestaltet und nicht engmaschig. Alles, was Gott gefällt, was ihn ehrt, das ist gut. Lassen wir uns doch von ihm selber beraten. Und lassen wir uns doch gemeinsam Ausschau halten nach dem Guten und uns einander damit stärken und aufbauen und beschenken. Manchmal sind es auch bloß so ganz kleine, winzige, senfkorngroße Brösele, die wir uns gegenseitig geben können. Und ich denke, könnte ja sein, dass das unsere Hausaufgabe als Gemeinschaft auch ist. Und nur so können wir in diese komische, verwirrende, angstmachende und böse Zeit durchhalten. Und ich wünsche uns da alle, ja, in diesem Jahr ganz besonders ein ganz fröhliches Ausprobieren. Amen.